Wahrheit heilt, Lüge zerstört und Geist ist wahr. Heute der zweite Teil. Lüge zerstört im Gespräch mit Hans Bonwall über etwas, was unser Leben von Grund auf bestimmt im Moment in unserer westlichen Gesellschaft, aber überhaupt global. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Hans, diese Sendung, Lüge zerstört, da könnten wir wahrscheinlich eine 24-Stunden-Sendung drüber machen.
Ja.
Also, was die Beispiele oder so angeht. Hm, hm, hm. Aber wir müssen einfach ein paar Dinge beim Namen nennen, wie sehr die Lüge als Angriff auf uns wahrheitssuchende Wesen zu werten ist.
Ja.
Lüge zerstört. Warum?
Wenn wir das als Grund nehmen, dass wir sagen, die Seele ernährt sich von Wahrheit, so wie der Körper von Sauerstoff, dann können wir uns vorstellen, dass wenn die Wahrheit der Seele nicht zugefügt wird, sondern ihr Unwahrheit, also das Gegenteil von Wahrheit zugeführt wird, dass das dann auch schädlich ist, also nicht heilt, nicht ernährt, sondern zerstört. Und das ist natürlich ein Gedanke, der völlig neu ist, weil die Leute sagen sich ja, na ja, merkt doch keiner, ja? Also habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt, ja, aber es war besser, so haben wir keinen Ärger gekriegt. Ja, körperlich vielleicht sieht erstmal so aus, aber seelisch-geistig läuft da ja ganz was anderes ab. Aber das versteht man eben erst, wenn man überhaupt die Seele als eine nicht materielle Existenz,
ja, die sich von der Wahrheit nähert,
ja, ja, versteht. Wenn man versteht, der Mensch ist nicht nur der Körper. Der Mensch hat in sich noch einen Organismus und das ist die Seele, das ist der Bewusstseinsorganismus. Da sind die ganzen Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle und so weiter drinnen. Ja, die werden dort alle bemerkt. Das ist, also die Seele ist ein Bemerkungsorganismus.
Den wir mit den Tieren teilen.
Ja, die Tiere haben ihn auch, die Pflanzen nicht. Die Pflanzen haben jetzt keine Wahrnehmung in dem Sinne. Die können zwar so nach dem Sonnenlicht wachsen, aber das ist nur die Wachstumskraft. Ja,
lass mal außen vor, Wahrnehmung, also da gibt es ein paar Forschungszweige.
Ja, Ansätze von Sinnesorganen sind da, aber nicht in dem Sinne, also, dass eine Seele darin wäre.
Schmerz, also zum Beispiel Schmerz.
Ja, also Seele haben die Pflanzen nicht, auch wenn viele das immer gern möchten. Aber das ist was anderes, was sie da feststellen. Aber das wäre tiefere
Antwort. Animal, das Tier, Animal.
Ja, genau.
Ne? Animal, die Seele.
Ja, und Pflanze, Plant, ja. Planet. Nicht? Also das hängt alles zusammen. Ja, wenn wir dann also ein Bewusstseinsorganismus im Menschen drinnen denken und dann noch einen Geistorganismus, das ist der, der die Ideen bewegt und selber die Idee ist für den Menschen. Denn man sagt ja natürlich, ja gut, also der Mensch lebt von der Zellteilung, nicht, und Kreislauf und so weiter. Und ja, ja, aber dass da eine Zentrale ist, die das alles anstößt. Wer macht denn die Zellteilung? Macht die Zelle das selbst? Nein, macht sie nicht. Da ist, sind Kraftflüsse,
ja,
ja, ganz, ganz vieler Art, die nicht materiell sind. Wenn man das nicht weiß, dann kann man damit nichts anfangen. Aber wenn man das weiß, dann kann man sich vorstellen, ach so, ein Gedanke ist ja auch keine Materie.
Nee, ja? Und aber wenn der wirkt auf die Materie. Ja. Aber wie?
Und wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben eine geistige Welt, da sind die ganzen Ideen. Und da heraus holt der Mensch seine Gedanken. Die Gedanken sind Abbilder davon. Ja? So, Steiner sagt, schattenhafte Abbilder von den Ideenwesen, das sind unsere Gedanken. Wenn du das denkst, dann kannst du dir schon eher vorstellen, aha, also diese ganzen Ideenwesen, die bewirken das Leben auf der Erde, auch meins. Mhm. Und wenn die jetzt authentisch sind, dann bin ich gesund. Und wenn mir jetzt aber Falsches vorgemacht wird, dann kommen falsche Kräfte auf mich. Mhm. Ja, dann nehme ich plötzlich Gift zu mir. In der Seele.
Das heißt, falsche Gedanken sind toxisch.
Ja. Die führen nicht nur zu falschem Verhalten.
Ja.
Sondern die...
Dann sind wir alle Giftbomben hier.
Ja, natürlich.
Uiuiui. Mhm. Also, falsche Gedanken sind toxisch. Mhm. Und zwar für die Seele.
Für die Seele. Aber das geht ja, die Seele wirkt ja auf den Körper.
Wollte ich gerade sagen.
Mhm. Also, gerade ja bei Somatik.
Mhm. Psychosomatik, mhm. Wir haben den Placebo und wir haben das Nocebo. Mhm. Also Nocebo ist ja seltener bekannt, was das eigentlich für Giftbomben sind. Mhm. Also ich werde schaden. Mhm. Nocebo heißt, ich werde schaden. Und wenn ich die Zeitung aufmache oder Internet oder so, werde ich ja bombardiert mit neuesten Nachrichten, was wieder rausgefunden wurde, was schädlich ist. Mhm. Ja, und wenn ich das glaube, zu meiner Wahrheit mache, dann ist es das
ja auch. Ja, dann läufst du als Giftbombe rum.
Ja.
Schöner Gedanke.
Heiligsblechle. Heiligsblechle. Steiner geht noch weiter. Der geht sogar ja, so weit, wie du in deinem Buch beschreibst, dass im Okkulten die Lüge mit Mord gleichzusetzen ist. Wie kann man sich das erklären?
Naja, also wir brauchen das jetzt nicht in Einzelheiten zu erklären, weil es ist ein bisschen kompliziert, weil die Voraussetzungen immer fehlen dafür. Ja, es sind reine Phänomene dann. Die Voraussetzungen könnte man schaffen, aber das wird lang dauern.
Ja.
Aber wir haben es ja jetzt schon beschrieben. Wenn du jemanden bewusst belügst, damit er was anderes tut, als er würde,
eigentlich tun würde,
dann hast du ihm ein toxisches Gedankenwesen zugeschickt, das ihm schadet.
Mhm. Ja? Also alle.
Und es fällt aber dann auch auf dich zurück. Nur, das sind Kräfte, die sich vor allen Dingen nach dem Tode bei dir zeigen.
Okay.
Das sind karmische Kräfte, die dann ins nächste Leben wirken, im nächsten Leben sozusagen bestimmend wirken, die dann so merkwürdige, schicksalsmäßige Schläge auslösen, wo du sagst, wie habe ich das jetzt verdient? Ne? Ich habe mir doch so eine Mühe gegeben und jetzt wird mir alles hier über den Haufen geschmissen und so.
Ja.
Ne? Du fühlst dich also noch ungerecht behandelt von der Welt oft, wenn so ein Schicksalsschlag eintritt. Und ja, aber das sind Dinge, die in Vorleben verursacht worden sind.
Ne? Wobei man in diesem, da sind wir ja mit der Polarität Gut und Böse, hier ganz schnell dabei, in diesem Schicksalsschlag, Schlag ja, da habe ich mich lange mit beschäftigt, mit Schicksalsschlägen, das Positive heraussuchen kann. Für dieses Leben.
Ja. In gewissem Sinne kannst du das.
Weil sonst wäre es ein reines
Aber wenn du deinem,
Ausgleich.
Wenn du deinem Karma ausweichst, was du kannst in gewissem Maße, nicht voll, dann bleibt dir das ja immer noch erhalten fürs nächste Leben. Und dann trifft dich dann eben der Tritt, weißt du?
Okay. Es schafft sich ein Ausgleich. Lass uns noch mal zurückkehren. Das war der Gedanke, dass der toxische Gedanke als Wesen, du hast es so praktisch, Gedanken sind Wesenheiten.
Ja, es sind Elementarwesen.
Sind Elementarwesen.
Ja.
Die sozusagen dann ihr Eigenleben.
Ja, die bewirken eben Lebens- oder Todeskräfte in dir. Und wenn du jetzt so eine Lüge hast oder eine Falschmeldung, dann sind darin Todeskräfte verwickelt. Und die nimmst du auf.
Wenn du einfach sozusagen nachbetest, was da...
Ja, wenn du das einfach annimmst, was man dir so anbietet. Ja. Da müssen wir jetzt aber eine neue Voraussetzung schaffen.
Ja.
Wir müssen nämlich jetzt mal diese gut-böse Polarität auflösen, denn die existiert nicht. Die Kirche hat dafür gesorgt und vielleicht auch noch andere Umstände, dass man zu denken gelernt hat in Gut und Böse. Die Kirche sagt dann, ja, du sollst dich entscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist vollkommener Unsinn. Die Wahrheit ist, dass wir eine luziferische Macht haben. Das sind zahllose Wesen. Der Luzifer ist nur der Repräsentant. Und wir haben ihm gegenüber eine gegensätzliche Kraft, das ist der Ahriman oder den nennen sie in der Bibel auch Satan. Und das sind auch zahllose Wesen. In allen möglichen Höhen, tiefen Entwicklungen, also lauter verschiedene Ränge und so weiter von Fähigkeiten. Und die sind beide nicht böse. Sondern der Luzifer ist derjenige, der hier auf der Erde für unser Erdendasein, nicht sonst. Es gibt schon die alte Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so. Mhm. Aber für die Erdenentwicklung, die wir hier machen, hat der Gott, der für die Erde zuständig ist, uns eine neue Trinität geschaffen. Und die neue Trinität, wie Steiner das nennt, besteht aus Luzifer, in der Mitte Christus und unten Satan oder Ahriman. Das sind die drei Weltenkräfte. Böse sind die Menschen, die diese Kräfte missbrauchen, nicht die Wesen.
Das ist spannend, weil ich muss gerade dran denken.
Das ist die neue Trinität. Und deswegen Lüge zerstört. Was ist Lüge und so weiter? Wieso zerstört das? Jetzt musst du verstehen, der Satan, das ist derjenige, der alles kaputt machen muss. Der ist die Gravitation, die Gravitation, der alles zusammenzieht. Das ist der Geist der Finsternis, während Luzifer der Geist des Lichtes ist. Luzifer hat diese aus dem Zentrum in die Peripherie strahlende Kraft des Lichtes, Das ist
deswegen Luzifer. Überall im Christentum diese Strahlen und die Muschel als Sonnenstrahlen.
Vielleicht, ja. Diese ausstrahlende Kraft, das ist Luzifer, peripherisch.
Wird ja auch in der katholischen Kirche angebetet vom Papst.
Aber das sind jetzt andere Themen.
Lass
mal raus, sonst kommen wir...
Nee, ich will es ja verstehen, warum du das nach oben zeigst und den Ahriman nach oben.
Ja. Also ist ja eigentlich und Ahriman ist der Finsternisgeist. Mhm. Ja? Finsternis ist nicht einfach die Abwesenheit von Licht, sondern Finsternis ist ein aktives Element. Geistig. Finsternis gibt es. Es ist nicht bloß fehlendes Licht, sondern Finsternis ist ein Substrat, also natürlich keine Materie, sondern ist ein vorhandenes, nicht bloß fehlendes Licht. Und das ist der Ahriman, der in der Bibel eben Satan heißt. Das ist ganz wichtig, dass man das immer mal sagt. Die Anthroposophen sagen dann immer Ahriman und sind ganz beruhigt. Und wenn du dann sagst Satan, dann erschrecken sie plötzlich und sagen, genau wollte ich das nicht wissen. Mhm. Ja? Aber da haben wir ein ganz großes Problem, dass wir da durch die Kirche so in die Irre geführt worden sind. Wir sind nämlich in die Dualität geführt worden, in Gut und Böse. Und die gibt's nicht. Aber die Welt verstehen kann man nur, wenn man trinitarisch denkt.
Weißt du, wie die Bibel anfängt? Im Hebräischen.
Nicht wirklich.
Bereshit bara. Und Bet ist der zweite Buchstabe. Du hast also, die Tora beginnt zweimal mit der Zahl 2. Mhm. Bereshit bara. Elohim, Hashamayim, Haaretz.
Und was meinst du damit jetzt?
Die Dualität.
Ja,
die Dualität ist schon in den ersten beiden Worten der Tora vorgegeben.
Gut, da müsste man gucken, wie das jetzt gemeint war. Aber auf jeden Fall sind wir vom Germanischen Trinitarischen durch die Kirche in das Dualistische geführt worden, in Gut und Böse.
In dem Germanischen? Kannst du das nochmal eben erklären?
Ja, das nennt sich die oberen Götter, das waren die, wie hießen die noch? Die Asen, die Götter in Asgard. Unten der Ahriman, der Satan, das waren die Götter in Jötunheim oder so. Mhm. Und wo die Menschen leben, das war Mittelgard. Da leben sie durch den Sonnengott oder sowas. Mhm. Ja, das ist die Christusebene, der war ja noch nicht Christus da, aber da war der Sonnengott oder so.
Also die haben auch eine Trinität.
Die haben das Trinitarische gehabt, die Germanen.
Okay, ich meine, gibt's im Indischen gibt's ja auch diese überall, Trinität.
Ja. So, und das Führen des Menschen in die Dualität bedeutet, er kann die Welt nicht mehr begreifen. Das geht nicht. Weil wir leben in drei Weltenkräften. Wir leben in den luziferischen ausstrahlenden Kräften. Das sind gleichzeitig die Wachstumskräfte, die Pflanzen, Tiere, Menschen wachsen machen. Ja. Und Ahriman sind die Todeskräfte, die Finsternis, die Gravitation, der Schmerz, das Zusammenziehende, nicht? Der Hass und so weiter. Das ist alles Ahriman, der Satan, der aber für sich nicht böse ist. Der lebt in seiner Welt so, wie er ist. Er ist eben ein machtausgerichtetes Wesen, nicht? Der Mächtigste führt und so weiter. Mhm. Das ist so deren Gesetz. Und wir als Menschen sind zwischen Luzifer und Ahriman gestellt durch unsere Herzenskraft, die mit dem Christus zusammenhängt. Als er noch nicht Christus war, war er der Sohn des Gott. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Rudolf Steiner führt es in etwa so aus, nicht ganz wörtlich, sagt er, ehe die Erde wacht, also bevor unser Sonnensystem entstand, davor gab es schon andere Sonnensysteme, ehe die Erde wacht, ließ der Vater den Sohn aus sich hervorgehen. Mhm. Also Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Vater ließ den Sohn aus sich hervorgehen und begabte ihn mit dem Logos. Das ist das Schöpfungsprinzip.
Also so eine Denktradition gibt es im Christentum.
Auf das der Sohn sein Werk, des Vaters Werk, vollende. Und der Sohn, bevor die Erde ward, ergreift das, nimmt den Logos als Schöpfungsprinzip und ändert, wie die Wesen normalerweise werden. Und es entstehen immer wieder rhythmisch neue Wesen. Mhm. Ja? Und die Wesen, die vor uns entstanden sind, sind jetzt die Engel. Und wir sind auf der vierten Stufe, will ich jetzt nicht alles erklären. Er nimmt sich vor, jetzt eine große kosmische Änderung durchzuführen. Es soll jetzt Wesen geben, die einen freien Willen ausbilden sollen. Denn die Engel, die Erzengel, die Archai, Exousiai, Dynamis, Kyriotis und so weiter bis oben zu den Seraphim, die haben zwar größte Mächte, aber keinen freien Willen. Die handeln nach dem Schöpferwillen. Mhm. Ja? So, und jetzt soll ein Wesen entstehen auf der vierten Entwicklungsstufe, das den freien Willen ausbildet. Und dazu braucht er eine neue Trinität. Der braucht den Luzifer, der braucht den Ahriman als Gegensatz dazu. Und seine eigene Kraft wirkt in der Mitte. Und der Mensch wird genau dazwischen gestellt. Ja? Das ist die eigentliche Trinität, die hier auf der Erde wirkt. Die alte Trinität gibt es trotzdem. Aber diese neue Trinität, von der will natürlich die Kirche nichts wissen und so weiter, das ist verboten und schlimm und bös. Und selbst die Anthroposophen wehren sich dagegen, obwohl ich die Steiner-Zitate habe, wo er das bespricht.
Warum wird es die
Christengemeinschaft? Weil die aus dem gewöhnlichen Weltbild kommen und da nicht rauskommen. Mhm. Die haben das so gelernt, die sind so konfirmiert worden oder irgendwie.
Ist denn das es gibt ja die Christengemeinschaft. Mhm. Hast du das Gefühl, die Christengemeinschaft ist auch in dieser Dualität oder noch gefunden?
Ja, wollten wir mal rumfragen da. Wer dann zur Trinität gekommen ist, das sind nicht viele.
Okay. Mhm. Ich erinnere mich, ich singe oder ich habe lange gesungen in Chören, das Ende vom Weihnachtsoratorium von Bach endet mit den Worten und an die Stelle des Christus ist jetzt das Menschengeschlecht.
Ja, Ganz genau. Du hast das, was der Christus in sich hatte, in dir. Das ist natürlich jetzt wieder eine Wahnsinnserklärung, die ich hier geben muss, aber ist vielleicht am Platz.
Nee, ist gar nicht so wahnsinnig.
Pass mal auf. Der Christus hat früher als Sohnes Gott die Menschen geführt. Wenn du also die Bibel liest, durch den Dornenbusch, brennenden Dornenbusch oder sowas, hat sich der Gott geäußert. Ja, Jahwe war das Instrument, die Stimme. Aber der Denker dahinter oder der Schaffer, der Macher, war der Sohnesgott. Der Jahwe war sozusagen das Antlitz des Sohnesgottes, der das mit dem freien Willen eingerichtet hat. Und der hat dazu den Luzifer gebraucht. Und du kennst diese Szene aus dem Paradies, ja, wo der Luzifer im Baum sitzt und der Eva den Apfel gibt. Wir haben alle durch die luziferischen Wesen in unsere Seele einen Apfel gelegt bekommen. Der Apfel ist das Symbol für den Eigenwillen. Jetzt hast du eine Willensquelle in dir, durch die du abweichen kannst vom Naturwillen, von dem, was der Gott will. Mhm. Also der Gott hat ja in deine Triebe, Instinkte, Begierden und so weiter, da hat er seinen Willen sozusagen hineingelegt. Mhm. Und jetzt bekommst du einen Eigenwillen, durch den du über den Naturwillen, über den Schöpfungswillen hinausgehen kannst. Deswegen entfernst du dich auch von dem, was der Gott mal vorgegeben hat. Das nennt man die Sünde. Ja, weißt du, was Sünde heißt? Sünde heißt Sonderung von Gott. Ja, aber die soll sein. Das hat der Gott selber eingerichtet.
Wobei ich das auch als eine Illusion empfinde. Also, dass wir uns vorstellen, wir könnten, also ich verstehe Jesus von Nazareth so, dass er die Priester der Lüge bezichtigt hat.
Ja, natürlich.
Es gäbe einen Raum außerhalb Gottes. Oder, ja, der ja. Liebe.
Aber pass auf.
Sondern. Klar, absondern, aber die Vorstellung ist es doch.
Ja, aber du sonderst dich ab. Er hat ja mit den Schriftgelehrten gestritten und so weiter, weil die sich eben an die Schrift halten und nicht an das, was sie in sich haben. Jetzt hast du diesen Eigenwillen in dir. Und der Gott führt aber immer noch über Jahwe und andere Engelwesen und so weiter, führt er die Menschen von außen. Auch über Moses und die Gesetze und so weiter. Das sind alles aber eigentlich von dem, der später der Christus geworden ist, von dem Sohnesgott, die göttliche Führung. Und jetzt kommt er selber auf die Erde. Er zieht als Ich, als Geist, in den Leib des Jesus ein durch die Taufe. Weißt du von der Taufe, wie die wirklich war?
Was heißt, wie die wirklich war? Ich war nicht dabei.
Ach, schade.
Ich weiß, dass Johannes ihn untergetaucht hat und tatsächlich, Rupert Sheldrake will dem nachgehen, ob tatsächlich die ersten Taufen ein fast Ertrinken war.
Das war ein
fast Ertrinken, ja, ja. Also dass sie
das war
eine
früher,
Initiation.
Das hat Rudolf Steiner bestätigt auch. Ja,
tatsächlich.
Der wurde untergetaucht und war tot. Und der Täufer verstand es aber, sein Lebensprinzip nicht ganz rauszulassen, sondern nur ein Stück. Wenn dein Lebensprinzip am Kopf ein Stück raussteigt, dann erlebst du die geistige Welt mit deinem Gedächtnis, sodass du das hinterher weißt. Wenn du jetzt einschläfst, bleibt ja dein Lebensprinzip im Körper drin. Du bleibst ja lebendig, wollen wir jedenfalls hoffen. Und wenn du aufwachst, erinnerst du nicht, wo du gewesen bist.
Ja.
So, wenn du aber dein Lebensprinzip oder den Ätherleib, wie man das nennt, ein Stück rausnehmen kannst am Kopf.
Also praktisch ein Nahtoderlebnis.
Ja,
ein Todeserlebnis.
Ja, ja, ja.
Wirklich,
genau,
das war ein echtes.
Ja.
Das muss man nochmal. Rupert Sheldrake ist ein sehr christlicher Forscher, aber offen, mein Geist. Und der ist jetzt da drauf gekommen. Kann ich ihm ja mal sagen, dass er mal den Steiner lesen soll.
Ja, das wird der wissen, er ist Theosoph.
Ja.
Aber also die sind verfeindet, also schwierig.
Okay,
aber auf jeden Fall, der ist wirklich getötet worden, aber so, dass er nicht endgültig stirbt.
Genau.
Und dann nach einer gewissen Zeit durch irgendeinen Ruck wieder in sich hineingefahren. Und da kam nicht das Menschen-Ich zurück, sondern das makrokosmische Sohnes-Ich.
Ja.
Das also zog Taube ein in ihn.
Als
er hatte also ein Makro-Ich gegenüber einem Menschen, das da in dem Jesus rumlief und in 3 Jahren und 3 Monaten den Körper auch völlig zerschlissen hat. Er war also nur noch Haut und Knochen. Da war nichts mehr heil dran, als er dann gekreuzigt wurde. Aber das muss man einfach wissen. Jetzt ist er selber auf die Erde gekommen, der den Menschen mit dem eigenen Willen erzeugt hat. Und der hat jetzt durch den Tod und seine Auferstehung in jede Menschenseele seine Fähigkeiten gelegt. Die Fähigkeit war die Menschenführung als König. Deswegen steht in der Bibel, er machte uns zu Königen und Priestern. Ja? König ist der Souverän. Ja, das ist der freie Mensch.
Der freie Mensch.
Ja.
Jeder von uns ist deswegen ein König.
Richtig.
Ja, das hat statt er ein aber Bettler.
Uns in ja. uns gelegt jetzt ja. durch seinen Tod. Er hat seine eigenen Fähigkeiten geopfert. In jede Menschenseele gelegt. Und dann, also das ist der Souverän. Dann hat er uns zu Priestern gemacht. Das heißt, wir sind veranlagt, irgendwann die geistige Welt, so wie Rudolf Steiner, zu erleben. Also das konnten früher die Priester auf andere Weise. Ja, die waren mehr in Trance oder sowas.
Ja.
Ja, aber sie konnten die geistige Welt erleben. Also diese Schamanen Geistfähigkeit, noch, ja. Ja, den Geist lebendig zu erleben, hat er in uns gelegt. Und dann auch noch den Richter. Der König war früher ja auch der oberste Richter. Und der Richter, das ist die schöpferische Moralität. Nicht die Moralität, Gesetze einzuhalten, sondern selber herauszufinden, was gerecht ist, was angemessen ist.
Was angemessen, das
ja,
ist es.
Das
was
ist,
heute, ja, deswegen,
das
der
ist
Sabbat
genau.
ist für den Menschen da und nicht umgekehrt.
Ja, und das ist das, die Wahrheit ist nicht die Einhaltung des Gesetzes, sondern die Angemessenheit.
Ja.
Was brauchst du, was brauche ich?
Jetzt, und zwar jetzt.
Ja, ja, ja.
Nicht morgen, ja. nicht gestern.
Und das ist das eigentliche Christentum. Er hat also in jedes Menschen-Ich seine Fähigkeiten hineingelegt. Und deshalb hast du jetzt den Gott, der jetzt regiert, in dir. Der ist nicht mehr da. Der ist in dir, in deiner Seele. Da ist er drinnen. Und der sagt zu dir, wenn du sagst, Gott, hilf, da sagt er zu dir, ich habe dir schon geholfen, wende dein Ich an, wende deine Fähigkeiten an, die du geistig-seelisch in dir trägst. Aber dann musst du von Seele und Geist etwas wissen.
Mhm.
Ja? Und dann musst du wissen, ja, ich könnte wahrheitsfähig sein. Ja? Und die anderen Fähigkeiten hier, das wahre, schöne, gute, das Schöne, ich könnte Ästhetik empfinden und ihr folgen. Ich könnte das Gute, die gute Tat, das ist diese moralische, ne, was ich eben mit dem Richter gesagt habe, die moralische Fähigkeit. Was ist das angemessene Verhalten jetzt hier, in diesem Moment? Ja, wie soll ich das wissen? Wie soll ich denn wissen, wie die alle, die hier beteiligt sind, jetzt gerade drauf sind?
Ja.
Nee, ich habe eine intuitive Fähigkeit.
Ja.
Wenn ich nur so weit komme, dass ich sage, ich suche nicht meinen Vorteil,
ja.
sondern ich will mich angemessen verhalten. Wenn du dazu kommst, dann funktioniert plötzlich die moralische Intuition. Plötzlich hast du die Idee und sagst, hey, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ne, da fließt kein Moralin,
nee.
Ne, so im Sinne von Orthodoxie oder solche Sachen, sondern das, was jetzt angemessen ist, um das Menschsein zu fördern.
Genau, und jetzt haben wir verstanden, vielleicht so ein bisschen, wie das mit dem Gut und Böse ist. Der Mensch hat durch diese Christusfähigkeiten in sich die Aufgabe, in jeder Sekunde des Daseins das Gleichgewicht zwischen Luzifer und Ahriman zu finden. Die sind beide nicht böse. Böse ist der Mensch, der das Gleichgewicht verfehlt.
Oder einseitig.
Ja, einseitig ist. Nee? Der Luzifer wird dich immer zum Egoismus verführen, wird immer sagen, komm auf deine Wolke, ich habe hier eine Wolke für dich und ich werde versuchen, dass deine Fantasien wahr werden und so weiter. Da will er dich immer hinbringen. Aber die Fähigkeit ist unglaublich gut, denn durch ihn kannst du dich von bestimmten Gedanken wieder lösen. Und mit Ahriman kannst du dich festlegen. Da kannst du sagen, so, machen wir es. Ja, jetzt haben wir es. So,
ja.
Das ist Ahriman. Du erschlägst den Gedanken, du erschlägst das Denken, du machst es tot und da liegt es dann. Und dann kommt Luzifer und sagt, hey, hast du auch daran gedacht, so und so? Und dann sagst du, okay, wir heben uns nochmal auf. Das kannst du nur durch Luzifer. Du kannst wieder dich lösen. Du kannst dich von aller Realität lösen mit Luzifer. Aber du kannst mit ihm auch in die Fantasiewelten fliegen und den Boden unter Füßen verlieren. Und Ahriman wird dich immer in den Tod führen. Er ist der Todesgeist. Er macht alles tot. Aber du musst das ja nicht mitmachen. Du legst deinen Gedanken fest und prüfst ihn und löst ihn nochmal wieder und änderst ihn nochmal. Und dann sagst du, na. Also du suchst das Gleichgewicht mit diesen beiden Kräften, bis du das Richtige hast. Ja? Wenn du aber dem Ahriman mit den Todeskräften folgst und sagst, ich bringe jetzt meinen Nachbarn um, weil ich seine Frau so schön finde, nicht? Oder was weiß ich, was man so für fiese Gedanken haben kann, ich bin da nicht so bewandert, aber dann ist er auch da. Und aber es bist du der Böse, nicht er. Er ist die Todeskraft, die kannst du natürlich im Guten und im Schlechten verwenden.
Aber trotzdem, also ich sag mal, das Wort Luzifer und Ahriman, also Ahriman kennt ja kaum jemand außer
der... Satan.
Ja, Satan. Satanische Kräfte. Mhm. Von denen wird ja viel gesprochen, zumindest in der
YouTube-Szene. Das ist auch nötig heute.
Ja, um bestimmte Symbole, ja, die da gebraucht werden, gerade in der öffentlichen Darstellung von Musik, in Darstellung von öffentlichen Events oder so, dass dort solche Symbole gebraucht werden. Da kommen wir auf einen ganz, ganz speziellen Begriff, nämlich den Okkultismus.
Na gut, der ist falsch
verstanden. Dieses Buch, ich halte es nochmal rein, Wahrheit heilt, da beschreibst du, oder ist eigentlich das fast meistgebrauchte Wort, ist okkult.
Aber Okkultismus heißt ja nur, das Unsichtbare.
Ja, genau, wie okkulter Stuhl, ne? Das Blut, was nicht sichtbar Blut, ist.
Ja. Mhm. Aber das muss man also auch zweifältig gebrauchen oder dreifältig. Ja. Ja. Du hast weißen Okkultismus, das ist Rudolf Steiner, der forscht geistig.
Ja.
Ja. Du hast grauen Okkultismus, das sind Leute, die das Gute wollen und das Böse schaffen. Und dann hast du
das Gute wollen und das Böse schaffen, okay? Also nicht, der Mephistopheles, der will ja das Böse und schafft das Gute.
Nein, aber es gibt ja doch allerlei Sekten und Freimaurerlogen und so weiter, die fühlen sich als gute Ritter, die überall helfen und die auch wirklich helfen. Also
ich kann sagen, ich war 2 Jahre Gast bei denen, hab ganz feine Menschen kennengelernt.
Ah, unbedingt, unbedingt.
Also in den niedrigen Graden.
Aber dann, wenn höhere Grade da sind, dann schaffen sie mit dem vermeintlich Guten doch oft ziemlich Schlechtes. Deswegen nennt Steiner die Grau.
Okay, es gibt eine Grau.
Grauen Okkultismus oder graue Magie, kann man auch sagen. Ja. Und dann gibt es die Schwarzmagier, die schwarzen Okkultisten.
Okay.
Aber dass man Okkultismus nur für Satanisches verwendet, das ist falsch.
Was ist dann Okkultismus?
Okkultismus ist der Umgang mit geistigen Kräften, also nicht materiellen, mit seelischen und geistigen Kräften, also mit nicht Sichtbarem.
Also der Geist in der Flasche sozusagen, der, wenn ich ihn aufmache, sich mir dienstbar macht. Kann man sich das so vorstellen?
Aber du kannst jetzt schon allerlei andere Verrichtungen nutzen. Du kannst Menschen suggerieren.
Ja.
Ne? Du musst eine jesuitische Ausbildung machen, da lernst du suggerieren. Ne, mit sprachlich suggerieren, also ne, der Priester und so weiter, das muss der können. Und alle möglichen geistigen Kräfte, die, was du aus dem Voodoo kennst und so weiter, das sind auch geistige Kräfte, aber du kannst das ebenso gut im Guten machen.
Ja.
Du kannst der Welt helfen, indem du bestimmte Rituale machst oder einfach nur hilfreiche Gedanken denkst. Du kennst ja noch diese ganzen Reste. Ja, ich wünsche dir, dass du dich gut erholst oder dass du eine schöne Reise hast oder dass dein Vorhaben gelingt. Ne? Nicht? Hat man mir jetzt auch gewünscht. Ne? Ich wünsche dir, dass deine Videos da gut werden. Ne? So.
Ja.
Ja, das ist so ein Rest aus einer Zeit, wo man diese Dinge noch ernster genommen hat und noch gewusst hat, das wirkt. Heute ist das so ein Spruch, so das nett eben, dass man jemanden so nett verabschiedet oder sowas Nettes wünscht. Aber keiner hat die Idee, dass Gedanken wirklich geistige Kräfte sind. Weshalb ja die Unwahrheit zerstört. Mhm. die Lüge und die Wahrheit heilt. Das heißt ja doch nur, dass die Gedanken Kräfte sind, reale Kräfte. Und Steiner sagt das. Bedenken Sie immer, ja. Gedanken sind reale Mächte, die immer in die Verwirklichung drängen.
Ja. Also eigentlich das, was Affirmationen bewirken sollen, ne, gibt ja gerade im Gesundheitswesen, ich werde von Tag zu Tag gesünder und gesünder, mein Organismus erholt sich und so. Dass du das sozusagen wie ein Mantra
ich davon nichts halte, das sind auch schon wieder Unwahrheiten.
Ich wollte nur sagen,
das geht in Richtung, Unwahrheit.
In die Richtung, wie nennst du es?
Unwahrheit.
Unwahrheit.
Wenn ich krank bin und sage, ich bin gesund,
ja.
Das ist nicht wahr. Also man müsste sich schon an die Wahrheit halten, aber wie gesagt, es gibt ja eben das positive Denken und dann denke ich eben, ich bin Millionär. Ich weiß nicht, ob die Bank da mitmacht, aber ich glaube, die Kontozahlen werden sich nicht verändern, wenn ich das auch immer denke. Die Leute sagen dann, ja, nee, so ist es ja nicht gemeint, sondern es ist ja gemeint, dass mir dann vielleicht gute Zufälle zukommen oder sowas so. Ne?
Aber lass uns noch diesen Gedanken, welche Kräfte, meinst du, haben denn ein Interesse, uns von der Wahrheit abzuhalten? Weil du hast ja vorhin hast du gesagt, also das Luziferische, dass es zwei Kräfte gibt,
ja.
Zwischen denen wir sozusagen entscheiden müssen.
Nicht entscheiden. Wir müssen beide miteinander verbinden, sodass ein drittes herauskommt. Und die dritte Kraft
ist. Das ist nochmal ganz was anderes.
Ja.
Danke für diese Korrektur.
Das Menschenleben setzt sich aus Luzifer und Satan zusammen.
Das muss man erst mal denken.
Bildet ein drittes durch die Christuskraft. Wir sind also sozusagen Christuswesen, wenn du so willst, indem wir Luzifer und Ahriman zum Christuswesen Mensch verwandeln. Und wenn wir da das Gleichgewicht nicht finden, sind wir entweder in der Illusionswelt oder in der Todeswelt, wo wir eben Schaden anrichten, Zerstörungswelt. Ahriman ist derjenige, der im Herbst die Blätter kaputt macht.
Ich musste die ganze Zeit an den Pilz denken, an die Aufgabe der Pilze, der Destruktion.
Ja.
Aber wollen wir deswegen sagen, dass die Pilze schädlich sind?
Nein,
wir brauchen sie, damit draußen wieder Humus wird.
Mit dem Satan, der ist nicht böse, der Mensch ist böse, der diese Kräfte missbraucht. Wobei natürlich das sehr naheliegend ist, wenn du siehst, wenn ich jetzt ein Todesvorhaben habe, wenn ich jemanden umbringen will, dann werde ich nicht von jemandem zurückgehalten, sondern dann kommen die satanischen Geister und sagen, okay, wir sind da. Dann leg mal los.
Okay.
Ja, die sind da, die kannst du verwenden, die kannst du aufrufen und die kannst du jetzt kultisch aufrufen. Und da kommen wir zu dem Okkultismus. Da gibt es eben kultische Verrichtungen, durch die du diese Geister dir holst. Und die satanischen Geister sind unglaublich intelligent, den Menschen weit überlegen.
Ja.
Und wenn du jetzt so Karriere machen willst oder sowas, da wirst du dann auf bestimmten Schulungsstufen und so weiter, wirst du mit diesen Kräften verbunden. Und dann merkst du plötzlich, Mensch, also ich komme wirklich voran. Die Schulung hat geholfen. Und wie Steiner das so beschreibt, sagt er, da sind ja dann irgendwelche Führer von Freimaurergruppen und so weiter, von denen die normalen Teilnehmer da gar nichts wissen.
Ja.
Und dann wirst du da in eine etwas höhere, für unbekanntere Loge reingerufen, wenn du bestimmte Eigenschaften hast. Denn die gucken immer so in den unteren Rängen, wer ist denn geeignet so. Erkennen wir, diese Seele, da könnten wir was mitmachen. Und jetzt wolltest du ja darauf hinaus, warum wollen welche, dass das mit den Menschen nicht gut wird? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das so in 3 Minuten darzustellen. Es war ja so, dass man ursprünglich durch die Kulte die guten führenden Geister erreicht hat. Letztlich den, der jetzt der Christus ist, der hat durch Jahwe und andere Geister, durch Zeus und wie sie alle hießen, hindurchgewirkt und hat die Menschen geführt, die langsam immer selbstständiger wurden und dadurch auch immer mehr Mist machen konnten.
Ja, natürlich.
So, Die Kulte waren gut, aber als dann der Gott selber auf die Erde kam, also Christi-Zeiten, da waren eigentlich die Kulte alle schon relativ unwirksam geworden. Es gab eine große Not sogar unter den Menschen, die Priester waren wahnsinnig geworden und sowas, weil wenn man die guten Geister am Altar nicht halten kann, dann kommen zerstörerische Geister dahin. So, jetzt war das ganze alte Kultwesen eigentlich verfallen und jetzt kam der Christus auf die Erde, das kann man also mit sehr wunderbaren Darstellungen alles belegen. Wie Steiner zum Beispiel die heiligen drei Könige darstellt, sagt er, das sind drei Magier gewesen, drei verschiedene Kulte. Die haben gewusst aus ihrer noch wirksamen Esoterik, die sie hatten, ja, durch ihre noch wirksamen Kulte, haben die gesehen, der wird da geboren. Mhm. Und das ist der, der die neuen Kulte einführen wird. Und sie sind gegangen zu dem Kind am 6. Januar da, ne? Nicht 24., das waren die Hirten, sondern die Könige waren am 6. Januar. Und da sind die hin und haben jeder ein Zeichen für ihren Kult abgelegt. Diese Myrrhe, Gold,
Weihrauch.
Ja. Ja, und haben damit gesagt, wir beenden, sie waren selber die Hauptpriester, wir beenden unseren Kult und legen ihn dir zu Füßen, denn du wirst den neuen Kult bringen. Das musst du dir mal vorstellen. Was das, die kam ja nicht von nebenan, ja, die kam ja von weit her. Das konnten die alles noch erfahren und die haben so tief die Sache verstanden, dass sie ihren eigenen Beruf aufgegeben haben und gesagt haben, du wirst den Kult erneuern.
Den Kult als sozusagen immer wieder Rückverbindung zu unserer Quelle.
Ja.
Kann man das so
zeigen? Ja, aber der Kult ist jetzt eben so, dass die Rückverbindung zur Quelle eigentlich eine Selbstbesinnung ist. Dass du die Quelle in dir finden musst und nicht außer dir.
Ist das Mysterium von Golgatha,
natürlich,
von dem immer wieder die Rede ist?
Ja.
Okay.
Das ist das Mysterium von Golgatha.
Also Golgatha als die Richtstätte.
Ja, ja. Das aber noch viel größer ist als das, was wir jetzt besprochen haben. Das ist ein Riesengeschehen, das wir noch gar nicht ganz überblicken können.
Nur einfach wenigstens, und sei es die Spitze des Eisberges, weil ich habe mich das immer gefragt, was ist eigentlich mit dem Mysterium von Golgatha gemeint, wenn das so, weil die christliche Kirche oder das, was daraus geworden ist, erzählt uns ja, ne, für deine Sünden ist er gestorben am Kreuz. Guck dir das an, da wie er hängt und leidet und so weiter.
Wir müssten eigentlich den Auferstehenden sehen, nicht den hängenden Toten.
Das meine ich.
Das ist ja nicht der Christus, der am Kreuz hängt, sondern der Jesus. Mhm. Aber der Christus war ja der in ihm lebende Geist. Und der hat sich aber geopfert in alle Menschenseelen hinein.
Das habe ich, das habe ich also jetzt das erste Mal begriffen, was du damit gemeint ist, weil es ist im Buch davon, dass Aufstieg, das könntest du ja jetzt auch nochmal, Aufstieg für die Menge immer nur durch das Opfern von höheren Wesen
kann man so
vollzogen
sehen.
Werden kann.
Ja.
Dafür, dass sozusagen ich aufsteige, warum wir aufsteigen, aber in meinem Wesen mich noch mehr vergeistige oder wie auch immer. Obwohl ich glaube, dass dieses Erdenexperiment schon recht einmalig ist.
Das ist es wohl.
Ja?
Das ist es wohl. Jetzt noch
aber
Folgendes.
Aber die Frage, welche Kräfte sind da am Wirken? Mit dem Okkultismus,
pass
mit
der schwarzen Magie? Da kommen wir jetzt hin.
Genau.
Du hast also jetzt nicht mehr den Gott draußen wie früher, da war er wirklich draußen, sondern du hast ihn in dir und musst ihn in dir finden. Das ist nochmal ein Akt für sich.
Die Basileia Tutu.
Ja. Die Selbsterkenntnis, ne? Da kann man noch eine ganze Menge tun. Dann geht dir plötzlich auf, wo er in dir ist. Aber schon, wenn du mal so eine Übung machst, dass du sagst, wo ist eigentlich in mir die Treue? Oder wo ist in mir die Wahrhaftigkeit? Oder wo ist in mir die Fairness? Ja? Wo ist mein Moralisches? Wenn du dich darauf konzentrierst, dann kannst du sagen, ja, da ist er irgendwo, da. Und das kann man verstärken, da kann man dran arbeiten. Das wäre heutiges Christentum. Mhm. Das ist der Christus in dir. Und das hat mit dem ganzen Kirchentum absolut nichts zu tun.
Ja.
Jetzt die Kräfte, die missbraucht werden. Jetzt sind die Kulte, die alten Kulte, alle verfallen. Und der Christus kommt und weist dich auf dich hin und sagt, du musst mich jetzt in dir suchen. Und dann kommen, ja, ein großes Problem, das wir jetzt nicht besprechen können, dass ja das Judenvolk auf den Messias wartet und nur ganz wenige, eine Handvoll, erkennt ihn. Die anderen sagen, der war noch nicht da, die warten heute noch.
Was im Prinzip ja Messias, der Messiach ist der Gesalbte, was Christos auf Griechisch heißt. Das muss man nochmal für die nicht kundigen.
Aber er wird nicht erkannt und nicht anerkannt vor allen Dingen, nur von ganz wenigen. Nicht? Paulus zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, der ihn dann nochmal ganz extra erkannt hat vor Damaskus. Jedenfalls, das Judenvolk sollte eigentlich in die Welt ausströmen und die frohe Botschaft des Christus bringen und sagen, alle Menschen sind gleichwertig.
Mhm. Ja? Aber wundervoll andersartig.
Ja? Gleichwertig und wir arbeiten füreinander.
Mhm.
Und wir haben durch den Christus eben auch die Liebefähigkeit erhalten, weshalb er der Liebe Gott genannt wird. Liebe großgeschrieben, Liebe Gott.
Mhm.
Ja? Die Liebefähigkeit ist diejenige, die dich veranlasst, für andere etwas zu tun, ohne dass du dafür eine Gegenleistung haben möchtest. Ja? Du bist einfach bereit, für andere was zu tun. Du bist fähig, einen Willen, das ist der freie Wille. Du kannst deinen Willen einsetzen für etwas, das dir nicht dient.
Mhm.
Ja, das ist eine wunderbare Sache. Das
konnten nicht, primär, nicht primär dient.
Nee, auch gar nicht. Du tust was für andere und die merken das nicht mal, dass du es warst.
Mhm.
Aber du möchtest das tun. Du sagst, nee, das muss jetzt gemacht werden. Hm? So, diese Fähigkeit hast du bekommen. Das ist der freie Wille.
Mhm.
Der freie Wille heißt, dass du aus Liebe handeln kannst für anderes. Denn sonst, alles, was dir dient, das ist ja durch deine Triebe und Instinkte und so weiter geführt. Also das ist nicht frei. Da ist immer ein Naturantrieb drin, der dich versorgen soll. Aber hier ist jetzt eine Möglichkeit entstanden und die war früher nicht da, das glaubt ja keiner. Dass du dich für anderes einsetzen kannst, ganz selbstlos. Nicht ichlos, sondern mit Bewusstsein.
Mhm.
Ja, ichlos sagen, ja, ich füge mich dem, was man mit mir macht. Also, das ist es nicht. Das wäre ja ichlos.
Mhm.
Nein, selbstlos. Das heißt, dieses niedere Selbst, das wirkt nicht. Meine Triebe, Begierden, Instinkte, die wirken nicht. Sondern ich kann etwas wollen, was anderem dient. Das ist der freie Wille, der durch den Christus gekommen ist. Das ist das Handeln aus Liebe, die Liebefähigkeit. Früher hatte man Blutsliebe und sowas, na, da hat man sich in der Sippe geliebt und so weiter, hat für die Sippe was tun können, für die Nachbarsippe konnte man nichts tun.
Nee, das fünfte Gebot, das fünfte Gebot im Mosaischen, das Urwort, ich komme jetzt nicht, wie es heißt eigentlich meucheln. Gott. Du sollst nicht meucheln.
Mhm.
Und das bedeutete, du sollst deinen Stammesgenossen nicht töten.
Mhm.
Von anderen war da damals die Rede.
Ja, interessant, ja.
Ja, du sollst nicht meucheln.
Ja. Gut. Das wusste ich noch nicht, ja.
Stammesgenosse.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem sind wir...
Pass auf,
jetzt kommt... Wer hat Interesse?
Jetzt haben sie diese alten Kulte aber tradiert.
Ja.
Gerade die Engländer sind groß darin, ägyptische und persische Kulte zu tradieren und die in Geheimgesellschaften auch weiter anzuwenden.
Also Osiris, Isis,
ja.
Ist ja in der Zauberflöte ist ja, ja. Ne, sind sie ja benannt. Ja.
Und diese Kulte waren früher gute Kulte. Man darf jetzt nicht denken, das waren luziferische oder so schlimme Sachen. Das ist falsch verstanden. Die waren früher gute Kulte und sind dann angefangen, missbraucht zu werden, sind dann in die Dekadenz gekommen, okay. Und dann kam der Christus und so weiter. Nach Christi darf man keine alten Kulte mehr verwenden, wenn man Schäden vermeiden will.
Das heißt, eigentlich jegliche Form von Initiation.
Ja, im alten Sinne.
Im alten Sinne, also dass da mit mir was gemacht wird, mhm. Und dass ich, sollte ich als Christus in mir tragende, mhm. Einfach nicht tun.
Richtig. Und du kannst dir die Leute angucken, diese westlichen Leute, die Yoga-Einweihung gemacht haben, die Samadhis hatten oder so weiter. Guck dir mal an, wenn die alt werden, was sie für Probleme haben, was sie für psychische Probleme haben oft. Mhm. Nicht jeder, aber ne? Da kannst du sehen, also das hat nicht unbedingt gute Folgen. Es kann auch mal gut gehen. Will ich nicht sagen. Ich bin auch da nicht der Spezialist, der das jetzt genau wüsste. Aber die alten Kulte sollten nicht mehr vollzogen werden. Und es sollte jetzt der Christus in dir wirken. Bei allen Menschen, weil das ist ein weltweites. Die Landesreligionen, die sollten aufhören. Mhm. Ja? Islam ist ein Sonderproblem, würde ich jetzt nicht gern berühren. Aber jetzt haben gerade die Engländer, die wenig eigene Ideen haben, die haben diese alten Kulte tradiert und gerade in den Freimaurergruppen aufbewahrt und fühlten sich auch zuständig dafür, diese Kulte zu bewahren und mhm. was für die Menschheit zu tun. Also haben das durchaus auch idealistisch gesehen. Und sie haben aber die Kulte dann auch noch angewendet. Und jetzt melden sich durch die Kulte, die früher gute Götter herbeigerufen haben, satanische oder luziferische Wesen, weil die Kulte jetzt verfallen sind. Und du kommst dadurch an diese Geister ran und die sagen, hallo, hier bin ich, na, was wollen wir machen?
Also Erfolg ist häufig luziferisch.
Ja.
Kann man sagen.
Ja, auch, ja, ja.
Aber nicht, das darf man auch. Erfolg ist luziferisch, ist natürlich Bullshit. Umgekehrt.
Nein, wenn du dich am Erfolg berauschst, wenn der Erfolg nicht den Menschen zugutekommt, sondern dir persönlich, wenn das egoistisch wird und so, das ist der Luzifer.
Ja.
Ja, und der Ahriman ist der Machtgeist. Immer wenn du dann anfängst, die Macht zu missbrauchen.
Ja, und zwar über andere Menschen.
Ja, wenn du jetzt Finanzmacht erwirkt hast und dann unterdrückst du die anderen damit irgendwie oder drückst deine Geschäftspartner in die Ecke oder irgendwas.
Und das erleben wir ja.
Ja, natürlich. So, und jetzt haben diese Freimaurergruppen, gerade auch in England, aber nicht nur dort, diese Kulte immer weiter verwendet und sind immer mehr in Berührung mit diesen destruktiven Geistern gekommen.
Ja.
Und manche sind daran krank geworden und haben damit aufgehört oder sonst was. Und andere haben gesagt, das ist doch prima. Mhm. Ja? Denn es war ja eine alte Menschenstruktur da, wo es eine Kaste geben musste, die die Führung hat. Die mit den Priestern zusammenarbeiten. Der König musste mit dem Priester zusammenarbeiten. Teilweise war das
wie der Pharao mit dem Priester.
Ja. Und die wollten nicht abtreten. Die wollten das so weitermachen. Das war ja dann hier der Adel und so. Ne? Und das ist das Problem. Die haben dann diese Kulte weiter betrieben, hauptsächlich in Freimaurerei oder in Jesuitismus. Und alte kultische Dinge verwendet, die sie mit satanischen und luziferischen Wesen in Verbindung bringen. Es gibt noch schlimmere. Die wollen wir jetzt gar nicht als Alten noch einführen. Und daraus haben sie dann sich gesagt, der Mensch ist in der Freiheitsentwicklung. Und ab 1900 werden die Götter nicht mehr eingreifen. Die Götter, das konnten sie wissen durch ihre okkulten Machenschaften. Also die können durchaus in die Zukunft gucken. Eine fiese Geschichte, wie sie das machen, aber Das können sie. Sie können wissen, was kommt auf die Erde, was auf die Erde zukommt, was so globale Impulse und so weiter sind. Ja? Das können die ausforschen auf diese Weise. Das könnte Rudolf Steiner auch auf gute Weise.
Ja.
Ja? Und die können es auf destruktive Weise, können sie es auch. Er hat also gesagt, die haben dieselben Kenntnisse wie ich, nur die gewinnen sie eben auf verwerfliche Weise. Da werden Leute ermordet dafür und so weiter, damit sie das können.
Ja.
Ja? Und die wissen, was auf die Menschheit zukommt. Und die sagen sich, Mensch, ab 1900 wird uns kein Gott mehr dazwischen funken. Und dann können wir die Weltmacht erringen und die Menschen unterdrücken.
Wie, das ist ja spannend. Ab 1900 wird keinen Gott mehr eingreifen. Weil wenn ich jetzt oft wissenschaftsgeschichtlich schaue, wir haben zwar die Quantenphysik um 1918, 20, 25 oder wie, und dann 30, die das Bewusstsein wieder einführt, aber gleichzeitig Biologie und Medizin haben die Seele rausgeschmissen.
Ja, ja.
Ja, und ganze Generationen von Professoren und Studenten und sonst was sind materialistisch erzogen worden. Mhm. Das ist ja spannend. So. Dass das so zusammenkommt.
Ja, natürlich.
Nach einem idealistischen 19. Jahrhundert, wo der Geist ja eine Blüte eigentlich hatte, auch in der Musik, ja, zumindest in der Literatur und in der Musik.
Ja, 19. Jahrhundert ist schon ein bisschen weit gegriffen. Die erste Hälfte. Ja, danach wurde es also sehr materialistisch.
Ja. Hm. Aber dass das damit zusammenhängt.
Ja, ja.
Okay.
So, jetzt war es aber auch notwendig, dass die Menschheit durch den Materialismus geht. Das war auch wichtig.
Ja.
Will ich jetzt nicht erläutern. Gibt es auch ganz tolle Sachen drüber zu erfahren. Und jetzt waren wir also da angelangt, wo diese Menschen sich sagten, wir können jetzt die Weltmacht wieder zurückhaben. Und jetzt sagt Rudolf Steiner, die haben den Ersten Weltkrieg angestoßen.
Und zweiten.
Ja, die ihre Impulse vor der Französischen Revolution hatten. Was war davor? Da waren Herren und Leibeigene. Mhm. Und dahin wollen sie zurück.
Auch die Demokratie in Athen.
Naja, gut.
Das war ja nur für die Vollbürger. Die Sklaven hatten da ja nichts zu sagen.
Genau. Und das soll im Prinzip auch wieder entstehen. Und dann gibt es ja eben diese Bewegung des Neoliberalismus nachher und so weiter. Aber müssen wir gar nicht alles so genau angucken. Da sind also dann okkulte Kreise, obere Freimaurerkreise. Und ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Buch Massoni befasst hast. Massoni ist ein italienisches Buch von Geheimlogen.
Massoni heißt eigentlich eine Mason-Freimaurerei.
Ja.
Ja.
Und da gibt es halt ein Buch, das das Geheimnis der Geheimlogen aufdeckt.
Ah,
von einem Geheimlogen, von vier Geheimlogen-Mitgliedern. Mhm. Nicht? Das gibt es auch in Deutsch von Rotkranz. Rotkranz, das ist so ein Urkatholik. Das gibt es unter Profile Catholica. Ist hochinteressant. 7 Heftchen, wo das Massoni-Buch ausschnittweise übersetzt ist. Und der Rotkranz ist Urkatholik, da kann man drüber wegsehen. Aber was er über die Freimaurer weiß, ist ungeheuer. Und was dann der Geheimlogen-Freimaurer alles bekannt gibt. Zu denen gehört auch Brzezinski, der ist in diesem Team. Mhm. Das ist unglaublich, was du da erfährst, wie die ganze Weltgeschichte seit 150 Jahren gelaufen ist. Ja, das ist da alles drin. Also ich würde dieses Massoni-Thema unbedingt mal aufgreifen.
Ja.
Das ist ungeheuer interessant. Da erfährst du wirklich, wie das alles gelaufen ist. Jetzt sagt Rudolf Steiner, also die Leute, die den Ersten Weltkrieg angestoßen haben, die wollen die Weltmacht. Und die wollen die Verhältnisse von vor der Französischen Revolution wiederherstellen. Sie wollen also Herren und Leibeigene wieder haben. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb man dann gesagt hat, ja, jetzt hatten wir den Ersten Weltkrieg, jetzt hatten wir den Zweiten Weltkrieg, wir haben es immer noch nicht geschafft. Jetzt müssen wir über den Kommunismus gehen. Jetzt sind wir beim Kommunismus angelangt. Der Kommunismus oder sagen wir der Marxismus, der war entworfen für das Sklavenvolk.
Herdenvolk.
Sklavenvolk. Mhm. Nicht, Karl Marx hat seinem Freund geschrieben in Frankreich, der hieß Baruch Levi oder so, dem hat er geschrieben, wir Juden werden die Welt beherrschen unter Auslöschung der anderen Rassen. Das heißt, er wollte den Kommunismus nicht für sich, sondern für die anderen, für das Massenvolk. Er fühlt sich zu den Herrenmenschen gehörig. Wie auch immer er das jetzt gedacht hat, ob jetzt rein jüdisch oder finanziell auch irgendwie machtmäßig oder so, ist ganz egal. Aber auf jeden Fall war Marx und Engels waren nicht gewillt, unter dem Kommunismus zu leben, sondern das war die Lebensform, die man für das Sklavenvolk entworfen hat und im Osten ausprobiert hat. Und es hieß immer in britischen Logen schon Ende des Jahrhunderts, also Ende des 19. Jahrhunderts, hat Rudolf Steiner immer darauf hingewiesen, da gab es immer wieder mal so kleine Zeitungsartikel, da stand drin, wir brauchen den großen Krieg auf dem Kontinent und soziale Experimente im Osten.
Was hat man denn gemacht? Ne?
Ja, und man hat dann aus London heraus den Kommunismus in den Osten transportiert. Da gab es natürlich noch 1000 Verwicklungen dazwischen. Und was hat der gemacht? Der hat mindestens 50 Millionen Russen tot werden lassen. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen, was dahinter steckt. Marx Lehrer, das war Albert Pike, der Freimaurerlehrer, und das war bekennender Satanist. Also die ganze kommunistische Geschichte ist irgendwo eine satanische Angelegenheit.
Es gibt ja glaube ich, im 19. Jahrhundert gegründet eine Vereinigung, die den Wolfs im Schafpelz.
Ja, das sind die
Fabian Society.
Ja,
die Wolfs im Schafpelz. Jetzt haben sie eine Schildkröte.
Ja.
Wo Blair dazu gehörte
und so weiter. Ja.
Also lange, lange Pläne. Mhm. Aber wir hören nicht eher auf, bevor du, Hans, ein kleines Antidot. Also was kann der Einzelne tun?
Das kommt bei Geisteswahr.
Gib zumindest eine kleine Brücke zum letzten Teil dieser Trilogie. Ja. Weil so, weißt du, wenn wir jetzt so aufhören, hieße das so, schon wieder das übliche Verschwörungstheoretische und so weiter. Ja. Und die bösen Rothschilds und
wie so. Wir haben die Bösen gefunden.
Und wir sind ganz Opfer. Uns.
Nein.
So.
Das Rezept steht da oben drauf. Wahrheit heilt. Mhm. Du musst diese Dinge aufklären. Mhm. Und wenn du die Wahrheit über sie weißt, tun sie dir nichts mehr.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Hans Bornwall, für diese Brücke zum dritten Gespräch. Mhm. Geist ist wahr. Mhm. Und liebe Zuschauer, wir haben hier die Spitze, die winzigste Spitze der Spitze des Eisbergs behandelt. Mhm. Ja, aber sie lässt erahnen, was in diesem Thema drin ist, das Lüge zerstört. Und in einer für mich wunderbaren Weise mal endlich das anthroposophische Wissen hier dargelegt, dass das Christusbewusstsein sozusagen das luziferische und arimanische verbindet, diese Kräfte
verwandelt,
metamorphiert sozusagen in etwas Wunderbares, nämlich das Menschsein. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.